Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich.
Das Ende der Weißen Rose, einer Widerstandsbewegung rund um die Geschwister Scholl, ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Doch wie nahm die Geschichte ihren Anfang? In ihrem Buch »Sag Alex, er soll nicht auf mich warten« erzählt Irene Diviak von einer wahren Freundschaft, von Ängsten und von jugendlichen Idealen. Ich habe mich mit der Autorin über ihre Recherchearbeit unterhalten und über die nachhaltige Wirkung, die die Weiße Rose auch heute noch hat.
Die Weiße Rose ist ja ein Kapitel Geschichte, das schon mehrfach bearbeitet wurde. Warum war es dir wichtig, diesen Stoff von neuem aufzugreifen? Und warum hast du die Perspektive aus der Sicht von Hans Scholl und Alexander Schmorell gewählt?
Ja, also so Geschichten, die oft erzählt werden, haben halt oft, glaube ich, den Vorteil, dass sie gut funktionieren, dass sie irgendwie faszinierend sind, dass sie irgendwie zeitlos sind. Und das war eben auch so eine Geschichte, die habe ich kennengelernt durch den Film Sophie Scholl, die letzten Tage. Das war Anfang der 2000er, ich war so 14. Und war dann gleich wahnsinnig fasziniert von dieser Frau und von dieser ganzen Geschichte und diesen ganzen Umständen und habe dann ganz viel gelesen zu dem Thema, was damals halt so gab für Jugendliche. Und ja, seitdem hat mich diese Geschichte irgendwie immer begleitet. Ich habe auch immer wieder mal so eine kurze Texte gemacht, die irgendwie inspiriert waren davon, aber jetzt nie was Größeres. Und dann war ich 2019 eben in Berlin am LCB, und die gleiche Familie in Berlin, auf so einem Schreibaufenthalt, das ist ein Schreibstipendium für 3 Monate. Und da habe ich mal angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, ob das vielleicht was wäre für einen Roman. Und bin halt total reingekippt, weil je mehr man recherchiert und je mehr man liest, desto mehr findet man noch neue Dinge. So kam es dann, dass ich dort in Berlin dann die ersten 100 Seiten oder so geschrieben habe und dann dabei geblieben bin.
Also du hast gesagt, die Sophie Scholl hat dich fasziniert, weil die ja auch der Film über sie war.
Genau.
Aber du hast dich ja dann für eine andere Perspektive
entschieden. Ich habe mich für die Jungs entschieden, weil anders ist glaube ich, relativ selten in der Geschichte, in der Geschichtsforschung, dass eine Frau so die Männer überstrahlt im Umfeld, dass die einfach die bekannteste ist, weil sie ja grundsätzlich super ist. Aber ich hatte halt so das Gefühl, man kann noch so ein bisschen andere Geschichten erzählen, wenn man mal den Fokus von ihr so wegnimmt, auf andere Figuren. Und da kam ich dann relativ schnell auf Hans Scholl und Alexander Schmorell, weil ich spannend fand, diesen Anfang zu erzählen, also wie sie zusammengefunden haben, wie sie sich entschlossen haben, um was zu tun gegen dieses Regime. Und damals war natürlich aufgeregt, mit den beiden zu beginnen, die eigentlich auch so die ersten Schritte unternommen haben. Und noch dazu fand ich eben, Alex Schmorell ist ja auch nicht so besonders bekannt bei uns zumindest. Er hat ja auch so eine Geschichte, Migrationshintergrundgeschichte, also aus Russland geboren, nach Deutschland gekommen als Kleinkind. Und musste dann eigentlich wieder nach Russland als deutscher Soldat, so, das fand ich dann auch so eine spannende Figur. Und deswegen war ich dann auch eigentlich relativ schnell bei den beiden.
Also diese innere Zerrissenheit auch von Alex, dass genau. Er ja nicht sich wirklich 100% als Deutscher gesehen hat.
Ja. Und das fand ich immer auch spannend. Also dieser Migrationshintergrund im Kriegshintergrund so.
Mhm.
Was ja wahrscheinlich viele Menschen irgendwie gehabt haben damals, aber was uns auch nicht so bewusst ist manchmal, weil es einfach so, also weil wir auch so die klaren Fronten sind, das sind Deutsche, das sind Russen, ja. Das sind Engländer, sehen, das so ja auch familiäre Verbindungen waren immer und,
ja.
Und das fand ich dann auch entspannend.
Das ist ja heute auch noch so, würde ich
absolut
sagen.
Absolut,
also,
ja.
Dass viele Leute irgendwie Familie in anderen Ländern haben oder halt auch irgendwie zum Beispiel nach Österreich kommen und dann einerseits natürlich ihre Heimat vermissen und aber andererseits halt sehr kritisch gegenüber der Heimat. Also ja. diese innere Zerrissenheit.
Absolut, haben. Ja, das und das fand ich dann auch sehr spannend für diese Figur.
Und Was würdest du sagen, war das, das dich nicht losgelassen hat an der Geschichte? War das dieser Widerstand gegen einer kleinen Gruppe, gegen ein mächtiges Regime? Oder was glaubst du, war so faszinierend für dich, dass dich das so lange begleitet hat?
Ja, ich glaube, es waren mehrere Dinge, aber schon dieser Glaube daran, dass man so als kleine Gruppe was erreichen kann oder dass man durch Aktionen, die man setzt, ins Rad der Geschichte eingreifen kann, wie diesem Flugblatt schreiben, so. Und und das war dafür auch alles riskiert eigentlich. Das finde ich schon sehr spannend. Man denkt sich halt dann irgendwie, wenn man so die ganze Geschichte liest oder so steht, ja, hat sich's gelohnt oder nicht, oder sind sie gescheitert oder nicht. Weil es ist wahrscheinlich auch die falsche Frage. Wahrheit. Hat sich's gelohnt. Naja, das fand ich faszinierend. Das ist ja auch was wir uns jetzt natürlich in viel kleinerem Rahmen immer fragen, so, oder wann soll ich eingreifen, oder wann soll ich was tun, oder lohnt sich's jetzt aufzustehen, oder lasse ich es jetzt einfach so, wie es ist. Das überlegt man sich ja auch so im alltäglichen Leben irgendwie immer wieder.
Letzten Endes spricht man ja trotzdem noch über sie, also auch wenn sie jetzt das Regime nicht stürzen konnten, aber ihr Name ist irgendwie jedem und jeder heute bekannt und also sie haben offensichtlich schon was bewirkt, zumindest in den Köpfen der Menschen.
Absolut. Und ich glaube, es war schon so als Zeichen irgendwie. Auch damals in der Zeit, also war ja dann die Weiße Rose auch relativ bekannt im Ausland, relativ schnell. Also das gab es ja in der BBC-Berichte und so. Und ich glaube, für die ausländischen Medien war das halt so interessant, weil die so ein bisschen das Gefühl hatten, diese jungen Leute sind halt so eine Lost Generation irgendwie, diese jungen Deutschen, weil die sind halt wirklich aufgewachsen in dieser Nazi-Welt, durch diese ganzen Organisationen durchgelaufen, waren halt total brainwashed so. Und das ist trotzdem noch, auch wenn man das Ganze durchlaufen ist und eigentlich in dieser Welt aufgewachsen ist, man trotzdem noch dagegen sein kann oder das trotzdem noch freidenkende Menschen sein können. Ich glaube, das war schon sehr faszinierend, auch für die Leute damals, die halt nicht in Deutschland waren. So.
Und es hat ja auch der ausländischen Presse gezeigt, dass nicht alle einverstanden waren.
Ja.
Also es hat ja sicher dann auch irgendwie die Alliierten darin bestärkt, dass da halt irgendwie was getan werden muss.
Ja, absolut. Und sie haben es ja dann auch abgeworfen über Großstädten, das letzte Flugblatt. Also, was ich auch so irre ist, man denkt, dass uns so die größte Verbreitung hatte es dann, als eigentlich die Hauptakteure schon tot waren, aber weil es eben über Umwege ins Ausland gekommen ist. Mhm. Also insofern war es schon, also, würde ich zumindest sagen, war schon eine Wirkung da, oder die bis heute anhält.
Mhm.
Aber natürlich auch ein großes Opfer. Beteiligten.
Ja, und bei der Recherche, also das ist ja schon ziemlich gut belegt. Es gibt ja schon viele Bücher auch zu dem Thema, vor allem zum Ende der Weißen Rose. Da hast du sicher auch Briefe gelesen und persönliche Notizen. Und das ist ja immer auch ein bisschen problematisch, könnte ich mir vorstellen, weil einerseits sind das wichtige Zeugnisse und Zeitdokumente, aber andererseits schnüffelt man da auch ein bisschen ins Privatleben einer Person rein. Siehst du das?
Ich muss sagen, was mir ein bisschen leichter gemacht hat, war, dass es halt alles schon publiziert war. Also es war schon alles bei Verlagen, es ist durch 100.000 Hände gegangen, ich habe es mir kaufen können im Buchladen. So, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwas auspacke, was noch nicht bekannt ist, was ein Geheimnis ist. Aber natürlich ist es so, man liest sehr viel, wovon man weiß, das war nicht für einen bestimmt so. Und gerade das beim Alexander Schmarell, da gibt's ja relativ wenig, außer die Briefe, die er an die Angelika geschrieben hat, weil das so eine bisschen On-Off-Freundin war. Und das sind halt hauptsächlich Liebesbriefe, so. Okay, geht mir gar nichts an, aber das ist das Einzige, wo man irgendwie rausfinden kann, was das für ein Typ war, so, wo irgendwie, mitkriegt, was ihn irgendwie beschäftigt hat, weil Tagebuch oder sowas gibt es nicht mehr, keine, oder Briefe an andere Leute gibt es auch wenig. Und Angelika hat halt alles gut aufbehalten. Und hat, das ist auch noch so eine Side-Story, sie hat eigentlich verfügt nach ihrem Tod, dass die Briefe vernichtet werden sollen. Sie ist relativ früh gestorben in 70er. Und ihre Erben haben dann also überlegt und gesagt, ja, irgendwie ist es so schade, die Briefe da zu vernichten, aber sie hat es halt verfügt. Und dann haben die den Weg gegangen, sie haben eine Nonne, so eine ältere Nonne, die eben auch eine Zeitzeugin war, die so, dachte, die ist irgendwie ähnlich aufgewachsen, so wie die, haben sie diese Briefe zu lesen gegeben und haben sie gebeten, sie soll das durchschauen und dann soll sie entscheiden, ob das jetzt vernichtet wird oder ob es aufgehalten behalten wird. Also meine Nonne ist auch sehr moralisch und die hat, wenn jetzt ganz, ganz wüste Sachen drinstehen, wird sie sagen, nee, verbrennt es lieber. Und die hat dann gesagt, na, das ist, kann man aufbehalten. Und dadurch haben wir diese Briefe noch, aber das finde ich so eine irre Geschichte.
Okay, also der Nonne haben wir die Geschichte zu verdanken.
Ja, schon, also. Aber so merkt man, also die Angelika war wahrscheinlich gar nicht recht, dass man das so zu lesen ist, aber. Ja, aber es ist publiziert, das heißt, Leute, die es interessiert, können sowieso lesen und dann. Mhm. Ja. Deswegen hatte ich jetzt nicht so das schlechte Gewissen in Anführungszeichen, ja, dass ich da jetzt was aus.
Und du hast ja auch leider nicht die Briefe selbst abgetippt.
Nein. Aber die, ja, genau, die Ideen bezogen. Oder für mich war es halt auch ganz wichtig, irgendwie so diese Primärtexte zu haben von. Also eben in dem Fall vor allem von Alex und Hans, wo sie, wie sie selber geschrieben haben, weil die haben ja auch so einen eigenen Stil und so eine eigene Art zu denken und zu formulieren. Und, also das fand ich für mich, um mir selber so ein Bild zu machen, könnten die sein, eigentlich am wichtigsten.
Und du hast ja schon gesagt, in der Geschichte rund um die weiße Rose ist eigentlich Sophie Scholl diejenige, die am berühmtesten geworden ist, obwohl das ja gar nicht ursprünglich ihre Idee war. Warum, denkst du, ist Sophie Scholl so zur Heldin hochstilisiert worden?
Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also eins ist sicher, dass ja das erste Buch, was über die Weiße Rose erschienen, nein, es war gar nicht mal das erste, aber eines der, oder sagen wir das erfolgreichste Buch, was über die Weiße Rose erschienen ist, war von Inge Eichenscholl, also von der ältesten Schwester. Und es war ein mega Bestseller in den 50er Jahren. Und da hat sich natürlich ihre Geschwister sehr in den Mittelpunkt gestellt, weil das halt die einzigen waren, die sie eigentlich so richtig gekannt hat, weil die anderen Mitglieder hat sie schon mal gesehen, wenn sie auf Besuch waren oder so. Die hat sie nicht wirklich gekannt. Geschwister hat sie natürlich gut gekannt. Und dann die Sophie vielleicht noch mal ein bisschen besser als Hans, weil die Mädchen halt mehr miteinander zu tun hatten. Das ist mal so ein Grund, vor allem der Grund, warum halt die Scholls so bekannt sind, die anderen weniger, weil die anderen Familien da ein bisschen zurückhaltender waren als die Inge. Das zweite ist, glaube ich, dass so dieses junge Mädchen als Zeichen immer sehr gut funktioniert. Also das gibt ja jetzt auch noch, wenn man denkt, im Iran jetzt dieser große Aufstand, das hat ja auch angefangen mit einem jungen Mädchen, das gestorben ist. Oder so diese ganzen Jeanne d'Arc Bilder irgendwie, also das hat schon funktioniert als Symbol irgendwie. Das war halt weiße Rose, es klingt ja auch so ein bisschen so Mädchen, nach untrügigen Mädchen so. Dass das auch so ein Bild war, was gut funktioniert sich hat.
Verkauft hat.
Ja. In Anführungszeichen, genau, was den Leuten sehr als ein Gedächtnis geblieben ist. Die Jungs waren natürlich alle auch Soldaten irgendwo, also das waren natürlich diese Harmlosigkeit und Anführungszeichen jetzt, diese Unschuld irgendwie hat dann nicht das Bild nicht so gut funktioniert wie bei dem Mädchen.
Mhm, ja, und der Kult geht ja so weit, dass es dann einen Instagram-Account gab und noch immer gibt. Ich bin Sophie Scholl. Mhm. Ich habe nachgeschaut, mittlerweile hat der Account 600.000 Follower. Mhm. Ich glaube, bespielt wird der von SWR.
Kann sein, ja.
Ja, also, und dort wird sie als Bloggerin dargestellt.
Die Bloggerin und Widerstandskämpferin.
Das sagt ja irgendwie auch was aus über unseren Umgang mit geschichtlichen Persönlichkeiten, würde ich sagen.
Ja. Also ich habe natürlich dann verfolgt, den Account, weil das war ja auch, also in der Zeit habe ich ja gerade so überarbeitet und so, das war schon ganz spannend. Und ich fand es eigentlich als Idee ganz gut, sozusagen, wir machen jetzt irgendwie oder überhaupt so die Idee, man macht Storytelling über Instagram, also so diesen neuen Medien, da irgendwie, wie kann man zum Beispiel, das war in dem Fall, waren es ja meistens Filme, also irgendwie quasi eine Verfilmung ist, die über Instagram läuft. Das fand ich ganz cool. Aber was mir dann so aufgefallen ist, dass ja dadurch, also durch welches Medium du das erzählst, dadurch erzählst du ja wieder was über die Figur. Und da ist Sophie irgendwie so ein bisschen so eine nervige Instagramerin, die irgendwie alles gepostet hat, weil sie natürlich immer für Content machen mussten, schon klar.
Ja, also
gedacht so irgendwie passt das nicht so ganz zusammen, so das Bild, was ich von ihr habe und was allein durchs Medium schon gezeichnet wird.
Okay, also das, was du halt, das Bild, das du hast, nachdem du halt die Quellen gelesen hast, war ein anderes als das, was durch die Medien vermittelt wird.
Ja. Also durch dieses Medium und so. Und dann natürlich bist du halt total eingeschränkt in der Perspektive. Das war halt mein Vorteil, wenn du einen Roman schreibst. Also ich habe ja schon ganz klar die Hauptfiguren und meistens aus der Sicht von einem der beiden. Aber ich kann dann, wenn ich Ereignisse schildern will, wo sie halt nicht dabei waren, oder irgendwie Gedanken, die jemand nicht ausspricht, erzählen will, dann springe ich eben in der Perspektive. Das funktioniert wunderbar in der Prosa. Also auf Instagram funktioniert das nicht.
Ja, ja.
Alles muss über so viel laufen und auch nicht.
Ja, also ich denke mir, einerseits erreicht man dadurch natürlich neue Zielgruppen, halt vor allem auch junge Leute, die vielleicht jetzt nicht mehr so viel wissen über die Geschichte, aber ja, ich habe, das wird ja da auch zum Teil von einer Schauspielerin dann, also sehr abwechselnd, wirklich halt Originalfotos und dann so nachgestellte Bilder von einer Schauspielerin und ich glaube, man kann ja auch Nachrichten schreiben oder.
Ja, und das war das Schrägste. Also, was ich cool fand, so Nachrichten, das habe ich auch bei der Recherche manchmal genutzt, dass man so schreiben konnte, so, ja, ist das jetzt dick, weil die haben sich natürlich auch sehr viel Freiheiten genommen und so, ja, ist das jetzt wirklich passiert oder woher habt ihr diese Informationen? Und dann haben sie geschrieben, ja, das haben wir aus dem und dem Buch und Seite sowieso. Das heißt, die haben mir ein bisschen Recherche abgenommen, weil wenn ich die Frage hatte, habe ich das in die Frage-Sektion geschrieben, so, ja, woher weiß man das oder gibt es eine Quelle dazu? Und dann haben sie das geschrieben und ich so, ah ja, super, in dem Buch passt. Und das fand ich dann so, das ist zum Beispiel ein Vorteil von Instagram, jetzt im Gegensatz zu einem Buch oder einem Film, dass man es halt so direkt kommunizieren kann. Weil bei mir, jetzt, wenn man das Buch liest, du weißt nicht, ist das jetzt real, habe ich das erfunden, ist das aus einem Brief entnommen, ist das sowieso, ich meine, ich habe eine Liste mit meinen Quellen reingeschrieben und die müssen mal alle lesen, damit man weiß, wie das ja hat. So, sonst muss man zu einer Lesung kommen und mich fragen, das geht auch. Aber das war halt. Das ist schon ein Vorteil, dass man
interaktive Element,
Was sehr schräg war das, wenn dann so Leute gestimmt haben. Ja, Sophie, ich wünsche dir einen schönen Tag an der Uni. Und dann hat Sophie zurückgeschrieben. Ja, danke, ich euch auch. Das war echt ein bisschen schräg.
Ja. Ja, es ist ja, wie gesagt, fast schon ein Personenkult und da war halt Sophie irgendwie ein gutes Aushängeschild wahrscheinlich. Ja. Du betonst aber in deinem Nachwort, dass die Beteiligten, also die Mitglieder der Weißen Rose, nicht wirklich Helden und Heldinnen waren, sondern auch nur Menschen. Mhm. Denkst du, dass sie vielleicht trotzdem ein bisschen auch Vorbildwirkung haben können, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist ja, ich habe da noch die Zitat von der Elisabeth Scholl, also von der Schwester von Hans und Sophie reingeschrieben, die dann auch so sagt, sie irgendwie mag es nicht, wenn ihre Geschwister als Helden bezeichnet werden, weil das entschuldigt ja alle anderen. Die sagen dann, zum Helden bin ich nicht geboren und deswegen ich konnte ja nichts machen. So, das finde ich eigentlich eine ganz interessante Ansicht. Natürlich waren das ganz normale Leute. Natürlich hat dann schon auf das Schicksal irgendwie mitgespielt oder dass sie halt dass gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit zueinander gefunden haben. Was ich auch so im Buch ein bisschen so nachempfinden wollte, dass irgendwie jeder hat, glaube ich, so ein bisschen den Samen in Mensch gehabt oder also den Funken des Widerstands, aber dann damit wirklich was passiert, mussten die halt auch zusammenfinden. So. Mhm. Also ich glaube, es hat jetzt keiner alleine was unternommen. Thank you.
Das war Das Litrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit Irene Diviak.